Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Liebe Katharina, du hast mich eingeladen, bei euch zum Welthospiztag meine interaktive Lesung zu veranstalten. Meine Lesung Lachen, trotz und alledem darf ich lachen, wenn ich traurig bin. Bei diesem Anlass habe ich viel über eure Arbeit erfahren und bin sehr begeistert, was ihr alles anbietet. Bitte stell dich doch erst einmal unseren Hörern und Hörerinnen selber vor.
Ja, ich bin Katharina Nuss und die Vorsitzende des Hospizvereins Dasein in Alzey. Ich wohne hier und ich lebe in Alzey seit über 30 Jahren, war jahrzehntelang Gleichstellungsbeauftragte im hiesigen Landkreis und bin seit wenigen Wochen im Ruhestand. Und die Hospizarbeit begleitet mich ehrenamtlich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe mit anderen vor über 20 Jahren diesen Hospizverein hier in Alzey gegründet und wie gesagt vor 3 Jahren den Vorsitz übernommen, nachdem der vorherige Vorsitzende weggezogen ist und mal eine Nachfolge gesucht hat. Ich wurde dann gefragt, kannst du dir das vorstellen? Dann habe ich gedacht, oh je, zu meiner ganzen Arbeit auch das noch. Aber ich habe zugesagt, auch vor dem Hintergrund, dass ich ein sinnvolles Projekt, eine sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit in meinem Ruhestand gern machen würde. Und schwupp, wie die Zeit vergeht, jetzt bin ich im Ruhestand und es funktioniert so. Also, so bin ich die Vorsitzende dieses Vereins. Und wir haben uns vorgenommen, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, den Hospizgedanken bei uns in der Region zu verbreiten mit Veranstaltungen, mit ungewöhnlichen Veranstaltungen. Wir machen Lesungen, wir haben eine Ausstellung gemacht, wir machen Filmnachmittage bei uns im Kino. Also ganz verschiedene Dinge. Wir geben letzte Hilfekurse, die sehr gut nachgefragt werden, in denen Menschen erfahren, was am Lebensende passiert, also mit vertraut werden mit den Dingen, die um das Sterben geschehen. Und im Grunde genommen sind es ja alles Sachen, die wir wissen oder wissen könnten, die aber verloren gegangen sind. Und wir bemühen uns, das wieder ins Leben zurückzuholen, denn auch das wissen wir, Hospizarbeit ist etwas sehr Lebendiges. Und deshalb darf auch gelacht werden. Und das war für uns die Brücke zu sagen, am Welthospiztag, da machen wir jetzt nichts Trauriges, sondern wir machen einen Abend, wo es ums Lachen geht. Und siehe da, er war prächtig besucht, es waren 60 Leute da und die haben auch alle mitgelacht.
Ja, das war wunderbar. Es war eine ganz, ganz schöne Veranstaltung. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich da kommen durfte und wir das gemeinsam erlebt haben. Und du bist ein unglaublich fröhlicher Mensch. Das finde ich schon auch toll, wenn so ein fröhlicher Mensch im Hospiz arbeitet. Das vermuten manche ja gar nicht, dass das zusammenpasst. Ja. Warst du schon immer so fröhlich?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass mir das in die Wiege gelegt ist, diese Grundfröhlichkeit. Aber ich habe auch schon ganz viele sogenannte Schicksalsschläge erlebt. Ich selber war schon sehr schwer krank. Ich habe meine gesamte Familie betreut, gepflegt, also Hospizarbeit, wenn sie es so nennen willst, hat mich mein Leben lang begleitet. Ich war 14, als mein Vater sehr schwer krank wurde und da fing das schon an. Und jetzt bin ich 65 und also wirklich mein ganzes Leben also mit diesem Sterben und Sterbebegleitung verbracht und habe aber aus all diesen Krisen, glaube ich, geschöpft und gelernt und mich entwickelt und auch über die Fröhlichkeit das Überleben gelernt, letztendlich mein eigenes. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und darum kann ich das so leben. Und sagen wir mal so, die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, das sagen ja alle, die in der Hospizarbeit tätig sind, bringt uns dahin, anders auf das Leben zu gucken und sich zu freuen über das, was ist, das, was wir haben, das, was wir noch haben, was wir können, über die Blume, die in der Steinritze gerade wächst oder was auch immer.
Schönes Bild.
Erzählen ja eigentlich alle Hospizlerinnen, die da tätig sind. Mhm. Das ist unser Gewinn.
Genau. Willst, ja? Ja, das höre ich auch immer wieder. Mhm. Ich habe jetzt ja schon viel mit Hospiz Kontakt gehabt und ich höre immer wieder, dass dort viel gelacht wird. Das können sich ja viele gar nicht vorstellen. Was kannst du da aus deinen Erfahrungen berichten?
Ja, auf jeden Fall. Erstmal ist der Hospizvorstand, der Vorstand des Vereins, der fröhlichste Vorstand, dem ich je angehört habe. Also das kann ich so sagen, eben weil die Menschen dieses Bewusstsein haben. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite wird auf einer Palliativstation oder am Sterbebett sozusagen noch oft gelacht, weil das Leben ja nicht aufhört bis dahin. Wir haben immer so die Vorstellung, wenn jemand schwer krank ist oder am Ende seines Lebens, da hört vorher schon alles auf, was lebendig ist. Und das ist der Trugschluss. Das stimmt nicht. Also das Leben in all seinen Facetten findet bis zuletzt statt. Und eine Facette ist eben Humor und Lachen. Mhm. Da gibt es manchmal Situationen, die ergeben sich so, dass ein schwerstkranker Mensch sowas sagt, selbstironisch ist. Es gibt hier mal ein Beispiel. Ich habe einen lieben Freund begleitet, der jahrelang einen Krebs bekämpft hat mit aller Macht und aller Wucht und sehr verbissen auch, der aber in der letzten Lebensphase, in den letzten Lebenstagen sehr einverstanden war mit dem Prozess, auch des Sterbens, der akzeptiert hat, dass er geht und eine Ruhe gefunden hat. Und der hat wenig, und er war selber im Leben immer so ein bisschen ironisch und sarkastisch, und der hat wenige Stunden vor seinem Tod gesagt, als es darum ging, dass er jetzt akzeptiert, dass er stirbt, hat er gesagt, weißt du, man könnte sagen, ruhiger Mieter sucht neues Zuhause. Und dann hat er süffisant gegrinst. Im Moment, die Umstehenden waren erstmal hoch, etwas erschrocken, und dann mussten wir alle lachen, weil das war irgendwie so witzig und das hat zu dem so gepasst. Und wenige Stunden später ist er friedlich lächelnd gestorben. Und ich denke, das ist doch großartig, wenn sowas gibt.
Ja, das finde ich auch toll, wenn jemand so selber damit so umgehen kann und Worte dafür findet, dass man noch gemeinsam schon eher drüber schmunzeln kann. Ne? Mhm. Ja, das ist eben das, was ich für mich auch immer mehr begriffen habe. Leben ist bis zum Schluss.
Ja.
Und das will gelebt werden. Es stirbt sich nicht einfach so, sondern die Zeit will gestaltet werden. Und ja, wenn man das ganz auch noch heiter und humorig hinkriegt, ist das schon toll. Und wenn man entsprechend begleitet wird durch geschultes Hospizpersonal oder auch Palliativpersonal, da hast du ja auch noch mal ganz deutlich die Unterschiede mir erklärt von Hospiz, Palliativstation und mobilen Hospiz, wenn du das auch noch mal erklären möchtest.
Also unser Verein ist rein ehrenamtlich aufgestellt und wir sind ein ambulanter Hospizdienst. Das heißt, wir gehen dahin, wo Menschen sterben. Das ist zu Hause, im familiären Bereich, das ist im alten Pflegeheim, das ist in der Rheinhessen-Fachklinik. Wir haben hier eine Psychiatrie am Ort, wo auch alte oder Menschen sterben oder alte Menschen sterben. Oder auf der Palliativstation. Das ist eine Station, die Teil unseres Krankenhauses ist. Da sind dann Menschen, die austherapiert sind, die keine Heilung mehr erfahren, die nochmal Schmerz eingestellt werden, die stabilisiert werden, dass sie vielleicht nochmal nach Hause können, was oft geschehen kann. Und dann gibt es noch das stationäre Hospiz, das ist eine separate Einrichtung. Da sind dann Menschen, die ganz am Ende des Lebens sind, die dort auch versterben. Die sind dann auch keine Patienten mehr, weil ja da nichts mehr therapiert wird in dem medizinischen Sinn, sondern wir sprechen da von Gästen im Hospiz, die dort ihr Leben beenden und begleitet sind. Und unser Ansatz ist zum einen für diese Menschen da zu sein und zum anderen auch für deren An- und Zugehörigen. Angehörige sind die Verwandten, Kinder, Ehepartnerinnen, je nachdem. Und Zugehörige, das sind die Menschen, die emotional verbunden sind, Nachbarn, die beste Freundin oder wer auch immer, die eine wichtige Rolle spielen am Ende des Lebens und die oftmals keine Beachtung finden, weil sie auch juristisch nicht in Erscheinung treten. Mhm. Also die kriegen zum Beispiel keine Auskunft im Krankenhaus oder so. Aber die sind ganz enorm wichtig, viel näher stehend vielleicht als die manche Verwandte. Also die beziehen wir ein und unser Ansatz ist, dass wir diese Menschen stärken, dass sie ihre Nahestehenden begleiten können. Du kannst dir so vorstellen, manchmal ist es so, dass nicht wir Hospizhelferinnen am Bett sitzen, sondern hinter den An- und Zugehörigen stehen und denen den Rücken stärken.
Ja.
Also das ist so das Bild, wir haben unsere Hände an den am Rücken und stärken die, dass die das aushalten, was sie sehen, was sie erleben, begleiten sie, helfen auch trauern, also alle diese Dinge.
An dieser Stelle passt wunderbar die Lach-Yoga-Übung, das Drei-Herze-Lachen. Ich beschreibe das gerade mal für unsere Hörer und Hörerinnen und auch für dich, dass du auch mitmachen kannst. Und zwar haben wir ein kleines Herz für uns selber, das beschreiben wir mit den Händen, wie, als würden wir das so malen, ein kleines Herz für uns selber, ein bisschen größeres Herz für alle Freunde, Verwandte, alles, was du gerade beschrieben hast, die uns so näher stehen und ein ganz großes Herz für das große Universum. Und dann lachen wir entsprechend etwas leise, etwas lauter und dann ganz laut für diese drei Herzen, also das kleine Herz für uns, mittelgroßes Herz für Freunde, Verwandte, Bekannte und ganz großes Herz. Nochmal kleines Herz. Mittelgroß. Großes Herz. Sehr schön. Ja, Lachen ist Herzenergie, ne, trifft sich und die Begegnung ist von Herz zu Herz, wenn man sich gut miteinander begegnet. Das ist doch auch toll. Ja, es gibt auch Witze in Bezug auf Sterbende, in Bezug auf Tod und Sterben. Und ich merke immer wieder, dass anscheinend da ja auch ein Bedürfnis herrscht, etwas witzig zu gestalten. Sonst gibt es die ganzen Witze ja nicht. Und du hast mir einen Witz erzählt von Otto. Magst du den gerade erzählen?
Aber klar. Also, eine Frau kommt zur Zeitungsredaktion und möchte eine Todesanzeige aufgeben für ihren gerade verstorbenen Mann namens Otto. Und der Mensch, der am Tresen da sitzt und dieses Inserat aufnimmt, sagt, ach, das tut mir hier leid, herzliche Anteilnahme. Ach, sagt sie, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht mit dem Otto. Aha, sagt sie, ja, was möchten Sie denn für eine Anzeige schalten? Und dann sagt sie, kostet ja alles Geld, wir machen das knapp, schreiben Sie, Otto ist tot. Der notiert und sagt, und sonst? Nix, Geburtsdatum, Sterbedatum, meinen Namen und drunter. Aha, sagt er, ach, das ist ja sehr ungewöhnlich, möchten Sie nicht noch ein paar verbindliche Worte, so in stiller Trauer oder in Dankbarkeit nehmen wir Abschied oder irgend so was, dass man so schreibt? Nö, sagt sie, das reicht. Otto ist tot, reicht gerade. Außerdem ist mir das viel zu teuer. Ja, sagt er, also wissen Sie, das hatten wir ja noch nie. Machen Sie doch noch drei Worte dazu, wie es geht auf Kosten des Hauses. Also das müssen Sie nicht extra zahlen, aber das bringe ich nicht über mich. Ach so, wenn das so ist, dann schreiben Sie, Otto ist tot, Moped zu verkaufen.
Ja, das ist schon schwarzer Humor, ne?
Jetzt kommt Werbung. Für ePrimo Grünstrom Community. In der ePrimo Grünstrom Community werden Kunden mit lokal in Deutschland erzeugtem grünem Strom versorgt und das zu einem günstigen Preis. Bei der aktuellen Kundenzahl werden so schon jährlich 1800 Tonnen CO2 gespart. Je mehr Leute mitmachen, umso mehr wird eingespart. Infos findest du dazu bei zukunft.click/ePrimo21. Werde zum aktiven Unterstützer der Energiewende in Deutschland und das zu einem günstigen Strompreis. Und nun heiter weiter.
Dazu erzähle ich auch noch einen von einem Jogger. Ein sehr eifriger Jogger hat den Wunsch, wenn ich mal sterbe, möchte ich eingeäschert werden. Und dann in der Sanduhr weiterlaufen.
Sehr sinnvoll.
Ja, warum nicht, ne? Ja, so gibt es noch viele Witze und man kann staunen, wie sich da auch manche selber auf den Arm nehmen. Und das ist ja die große Kunst, sie selbst auf den Arm nehmen, auch mal über sich selber lachen können. Ja. Und das ist nicht alles ganz so ernst zu nehmen. Karl Valentin sagt, nehmen Sie es nicht so ernst, wie es ist. Das ist natürlich schwierig, aber hilfreich. Man sagt ja im Hospiz, wir geben dem Leben nicht mehr Tage, aber dem Tag mehr Leben. Und du hast mir diesen schönen Spruch auch noch erzählt, der gerne mit dem Snoopy abgebildet wird. Ja, magst du gerade sagen?
Ja, der ist ganz süß, der ist der Snoopy und der Linus, den kennen ja nur alle, die sitzen an so einem Badesteg und da sagt er, Snoopy, stell dir mal vor, eines Tages sterben wir alle. Und da sagt der Snoopy, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht.
Genau, an anderen, allen Tagen, da leben wir. Ne?
Ja,
genau.
Das ist das Entscheidende.
Und das ist das Wichtige. Man sagt ja auch, wer sich mit Tod und Sterben beschäftigt, beschäftigt sich mit dem Leben.
Absolut.
Ne? Dass wir da gut gucken, dass wir die Angst davor verlieren oder mindern oder anders damit umgehen können, damit wir besser leben können.
Ja.
Und das ist ja auch eine Frage, die ich an dich stellen möchte, Angst und Tod. Wie ist das da im Hospiz?
Ja, natürlich spielt Angst eine Rolle. Das kommt ja auch immer darauf an, wie der Mensch gelebt hat, wie er sozialisiert ist, wie er religiös angebunden ist. Also wir haben auch alte Menschen, das macht mich immer so betroffen, wenn ich das so sehe, die einen strafenden Gott erlebt haben in ihrer Kindheit, die wirklich eine Angst, eine große Angst vor diesem jüngsten Gericht mit sich tragen.
Furchtbar.
Das ist furchtbar. Das ist ganz schwer zu nehmen, die dann ihre Sünden bedenken, die sie im Leben begangen haben. Also das ist, du merkst schon die Schwere, die da drin ist. Das ist auch für uns Begleitende ganz schwierig, da, ich habe beinahe gesagt, gegenzuhalten. Also das ist jetzt eine Idee, eine Vision, die ich selber für mich überhaupt nicht trage, sondern Spiritualität findet ja am Lebensende eine besondere Bedeutung. Ich meine jetzt nicht unbedingt Kirchenreligiosität oder sowas, sondern dieses spirituelle, existenzielle, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was passiert nachher. Wir erleben Menschen, die zeitlebens gesagt haben, so ganz naturwissenschaftlich, ich sag mal salopp, ich sterbe, Klappe zu, fertig, da kommt nichts mehr. Die dann am Lebensende doch Fragen stellen, ja, ist das wirklich so oder kann es denn sein, dass es eine Seele gibt oder wo geht die denn hin und so. Das sind natürlich Dinge, auf die wir auch keine Antwort wissen. Wer weiß schon die Antwort darauf? Ich weiß ja auch nicht. Ich kann dann allenfalls meine Bilder vermitteln. Ich glaube wohl, ich persönlich, ja, dass es eine Seele gibt, die irgendwo sich wiederfindet. Und ich persönlich, also mein ganz persönliches Sterbensbild, ist ein Gang über den Regenbogen. Und das ist ein Bild, finde ich, für mich, das ist einmal bunt. Regenbogen ist ja bunt, so wie das Leben oder mein Leben ist oder war, bis es denn so weit ist. Zum einen und zum anderen hat es so was Tröstliches. Und wenn ich das den Menschen sage, ich kann ihnen mein Bild mitgeben, dann lächeln die meist. Und dann denke ich, ach, wie schön. Ob das deren Bild dann wird, das weiß ich nicht.
Ja, eine Anregung. Vielleicht auch ein anderes Bild. Ne?
Vielleicht eine Anregung.
Ja, im Regenbogen, das ist ja auch schön, da ist beides drin. Ne?
Ja, eben. Da ist auch so eine Verbindung
Weinen zum Himmel und Lachen
oder was auch immer.
Also Sonne und Regen, ne? Also das, ja, das ist schön.
Also mir hat neulich mal so jemand gesagt, also was ist denn das für ein Quatsch? Wie kommen Sie denn da drauf? Woher wollen Sie denn das wissen? Und dann habe ich einfach wissend gelächelt und habe gesagt, woher wollen Sie denn wissen, dass es nicht so ist?
Ganz genau, ja. Ganz genau. Das erinnert mich an den Spruch mit dem Optimist und Pessimist.
Ja.
Der Optimist hat nicht weniger Unrecht als der Pessimist,
so,
aber er lebt froher.
Ja, und das ist das. Und sagen wir mal so, dieses Befassen mit dem Sterben oder die Präsenz, dass Sterben zum Leben gehört, diese Präsenz, das prägt, wenn ich von mir jetzt spreche, mein Leben natürlich sehr maßgeblich, weil ich befasse mich ganz viel damit und bin zugleich ein sehr fröhlich, heiterer Mensch und fühle mich sehr ausgeglichen und zufrieden im Leben stehend. Und dann sage ich mir jetzt mal so von außen betrachtet, naja, wenn das so ist, kannst du so verkehrt gar nicht sein. Ich war in meinem Leben schon so schwer krank. Wirklich ganz schwer krank. Und als ich 19 war, eine schwere Krankheit gehabt, hat niemand gedacht, dass ich 25 Jahre alt werden würde. Jetzt bin ich 65 und finde es großartig und feiere jedes Jahr. Und sie ist ja super, tschakka.
Tschakka.
So, und dann denke ich, na, das ist doch klasse. Und ich bin heute gesund, fühle mich auch gesund.
Topfit.
Ja, und bunt. Und das ist doch klasse.
Großartig.
Also kann das für mich zumindest mal so falsch alles gar nicht sein. Oder andersrum gesagt, ich glaube, es ist richtig und stimmig. Mhm. Und der Weg dahin für mich ist die Auseinandersetzung mit meiner Endlichkeit. Und das Begreifen, dass das, was ich habe, eine Kostbarkeit ist und jetzt gelebt werden will und nicht irgendwann vielleicht mal. So. Mhm. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende.
Ja, und du hast auch gesagt, dass man ja sehr im Leben in kleinen Etappen schon übt. So wie du es mit der Krankheit gesagt hast, oder wenn man in die Rente geht, oder auch schon ein ganz alltägliches Beispiel, jemand auf dem Bahnhof zu verabschieden, dass du gesagt hast, manche verdrängen das, die wollen gar nicht mit aufs Bahngleis. Magst du da nochmal was zu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, Sterben ist ja Trauer und Abschied extrem, wenn ich so sagen will. Und was machen wir in unserem Leben? Wir nehmen permanent Abschied und trauern um irgendwas. Wir verabschieden jemanden am Bahnhof. Wenn uns das unangenehm ist, können wir das vermeiden, indem wir gar nicht mitgehen an den Bahnsteig. Ne? Sagen wir vorher schon mal Tschüss. Ne? So. Beim Sterben kann ich nichts mehr vermeiden. Da bin ich gefragt, da bin ich vorne dran. Ja. Oder ich nehme Abschied von meiner Jugend. Oder ich nehme Abschied von körperlichen Fähigkeiten. Ich habe es jetzt am Knie und kann nicht mehr bergsteigen. Was ist denn das anderes als Abschied nehmen und trauern um etwas, was ich verliere? Also, das Leben bietet uns zigtausend Möglichkeiten zum Üben, von Abschied nehmen, von Trauern und uns dahin arbeiten bis zum Ende. Aber wir gucken oft da nicht so gern hin.
Ja, und das ist ja das Gute, dass wir lernen, beides zu leben. Ne?
So ist
es darf ja alles sein. Ne? Das Lachen darf sein, das Trauern darf sein.
Das gehört zusammen, das sind zwei Seiten einer Medaille.
Und du hast so auch noch berichtet vom Wegtrösten.
Ja.
Magst du da auch noch was zu sagen mit dem Wegtrösten?
Also das erleben Menschen, die jemanden verloren haben, die in Trauer sind, die dann getröstet werden. Gut gemeint natürlich, getröstet werden. Da stirbt die 89-jährige Mutter nach einer langen Pflegezeit. Und da hört die Tochter, ach, das ist doch jetzt ein Segen, die Mutter ist erlöst und es ist doch jetzt gut, jetzt hast du wieder mehr Freizeit. Ja, gut gemeint. Aber die Tochter ist tief getroffen, weil die hat ihre Mutter verloren. Ganz egal, wie alt die war, es war ihre Mutter. Und diese Trauer darum, die will gesehen und anerkannt werden. Und ich sage dann immer, ja, es ist schlimm, wenn die Mama geht. Und dann nicken immer alle. Und natürlich kommt irgendwann der Trost, dass es auch Erlösung war und. Aber erstmal ist es schlimm. Und dieses erstmal da hingucken, dass was schlimm ist, das ist ein wichtiger Trauertrittstein, so auf diesem Weg der Verarbeitung und des Begreifens dessen, was da ist.
Ja, und ich denke, das ist oft so ein Trugschluss, dass man meint, wenn man das jetzt zulässt, dann ist es endlos. Aber es ist ja eher möglich, es zu loszulassen, es zu verarbeiten, wenn man es eben auch und zulässt mit dem Weinen und dem Trauern.
Unbedingt, dies muss Platz haben. Ich habe einen Freund gehabt, der ist mit 31 an Krebs gestorben. Den habe ich begleitet über 6 Jahre hinweg während der Krankheit. Und der hat immer als junger Mensch, ist das natürlich nochmal besonders schlimm, tragisch, ergreifend, wenn da so jemand stirbt oder schwächer wird. Und der hat dann immer gehört, der hat dann auch natürlich kaum mehr essen können, das ist ja immer so ein Thema mit dem Essen, dass dann Verwandte gesagt haben, du musst doch essen, damit du auch kräftig bleibst, und dann wird es auch wieder. Du musst halt essen. Und er war so verzweifelt darüber und wollte zum Schluss auch von diesen Menschen keinen Besuch mehr haben. Das hat ihn nur angestrengt. Er hat gesagt, weißt du, die halten mich ja für total bekloppt oder was. Ich weiß doch, wie es um mich steht. Und wenn ich essen könnte, würde ich essen. Ich kann doch aber eben nicht. Und dieses immer das Erwehren gegen diese guten Ratschläge, das hat ihn so angestrengt, dass er einfach auch keinen Besuch so mehr von diesen Menschen haben wollte. Und der fand es wohltuend, dann in mir jemanden zu haben, die das anerkennt und mit darüber weint, dass es so ist, wie es ist und war und ihn halt auch gelassen hat. Das ist das Wichtige, das Lassen.
Genau. Und das ist was ja auch immer wieder beobachtet wird, dass die Sterbenden gerne Menschen noch um sich haben, die es A verstehen, so wie du es eben beschrieben hast, und auch die Heiterkeit mitbringen. Mhm. Also ich habe das bei meinen Freundinnen erlebt, die haben immer gesagt, bring uns Geschichten von draußen mit und froh waren, wenn wir über was gelacht haben, was mich am Anfang erst irritiert hat, wo ich dachte, huch, und dann habe ich es verstanden, was wir vorhin schon gesagt haben, Leben ist bis zum Schluss und das Leben hört auch nicht auf, komisch zu werden. Es gibt auch mal Situationen, über die man lachen darf.
Absolut. Und Menschen am Lebensende sortieren sehr wohl, mit wem sie Kontakt haben wollen, von wem sie besucht werden wollen. Der Kreis derer, ich sag mal, der dazugelassen wird, der reduziert sich. Zum Schluss sind es vielleicht nur 3, 4 Menschen oder 2 oder was auch immer. Da sind manchmal Freunde beleidigt, wenn sie nicht mehr kommen dürfen. Das sollten sie sich abgewöhnen, sondern die Person, die da liegt, die hat das Kommando, sage ich immer. Die hat das Recht zu bestimmen, wer kommt oder wer nicht kommt oder wer Grüße schickt oder Blumen oder was auch immer. Aber dieses Ertragen von Menschen, das richtet sich danach, wie anstrengend die sind. Oder wie wohltuend sie sind. Mhm. Und wenn das Menschen sind, die da mitgehen, wo so ein Grundverständnis ist, die vielleicht auch diese Lücken füllen, wenn ein Mensch zum Beispiel ja nichts mehr isst. Mhm. Ja, was Essen ist ja so wichtig bei uns, ne? Sehr so kulturell auch bedingt und das ist für Stärkung und Leben und so, es isst ja nichts mehr. Und jetzt, was mache ich denn dann stattdessen? Mhm. Dass ich zum Beispiel eine Handmassage machen kann oder dass ich jemanden den Kopf kraule oder wenn ich sehr gerne mache oder sowas. Oder mal über den Rücken fahre, mal so Bewegungen mache, wenn jemand da so immer im Bett liegt, da ist es angenehm, wenn man mal da eine Hand spürt, an einer
überhaupt
Stelle,
Kontakt noch bekommt, die berührt, der nicht nur medizinisch ist.
Ja,
ne?
Absolut. Mhm. Oder sowas. Und darum ist es ja auch so wichtig, dass wir hinterlassen, irgendwie den Menschen, wenn wir auch nicht mehr sprechen können zum Beispiel, was uns gut tut, was uns gefällt, wie wir da liegen mögen. Mhm. Also ich zum Beispiel habe auch eine ganz persönliche Verfügung, neben dem, was man so verfügt und Betreuungsvollmachten und alles so hat, wie ich das sage. Ich möchte gerne warme Socken haben in meinem Bett.
Ja, du hattest doch von dem Koffer gesprochen, den letzten Koffer, den Fritz Roth ins Leben gerufen hat. Und du hast einen Koffer gepackt.
Ein ganz persönliches kleines Köfferchen und da sind so Sachen drin. Ja, da ist zum Beispiel ein weiches Waschläppchen, also wenn ich gewaschen werden müsste und es selber nicht mehr machen kann, möchte ich das ganz zart haben und nicht so ein kratziges Frotti-Dings da haben. Dann habe ich ein Herz da drin, was ich gerne in der Hand halten möchte als Handschmeichler. Ich habe schöne warme Bettsocken da drin, da ist ein Buch drin mit meiner Lieblingsautorin Mascha Kalecko. Da würde ich mich freuen, wenn eine meiner Freundinnen mir Gedichte vorliest. Und ich habe Musik da drin, CDs, die ich gerne höre, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich am Lebensende so Techno-Musik ertragen müsste, weil die auf dem Flur gerade trudelt, ist mir das unerträglich, allein der Gedanke schon. Also solche Sachen. Und da ist noch ein Kaffeelöffel drin, da lachen immer schon alle meine Freundinnen und Freunde drüber, weil ich verfügt habe, wenn ich gefüttert werden muss oder sollte, und ich esse so gern Grießbrei und mir vorstelle, dass mir der mit einem Suppenlöffel verabreicht wird, dann kriege ich grüne Zipfel auf den Kopf. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich möchte gern das mit einem kleinen Löffel in kleinen Appetithäppchen gereicht bekommen. Und das ist da verfügt und die wissen alle Bescheid und wenn es soweit ist. Und dann hoffe ich doch, dass die das auch schön umsetzen.
Mit einem eigenen Löffel.
Mit einem
eigenen Löffel,
ne?
Genau.
Und dann, und da ist immer wieder beim Humor und dann irgendwann gebe ich den Löffel ab.
Genau
auch das so. Kann ich denken. Auch drin, ne? Also ich glaube, also das eigene Ende so bedenken, manchmal sagen, oh, wie sie darüber sprechen, das ist auch ganz, ganz schrecklich. Mhm. Nee, das Sterben ist nicht schrecklich und ich finde, das Sterben an sich hat ja auch eine Berechtigung. Die Vorstellung, dass ich unsterblich wäre und immerzu leben sollte, ist ja auch doch sehr merkwürdig oder beängstigend und würde ich nicht haben wollen. Mhm.
Also, ich glaube, es würde unser Wert fürs Leben auch total verändern. Das muss nicht unbedingt, dieses Motto, mehr muss nicht besser sein.
Eben, stell dir doch mal vor, du hast zu allem endlos Zeit. Es ist völlig wurscht.
Da geht manchmal gar nicht in die Puschen, ne?
Ja, ob wir heute da sitzen, ob wir was mal zu Ende bringen oder so, so alles. Ja, also, finde ich sehr schräg.
Ja. Ja, du hast mir vorhin eine Geschichte erzählt, das fände ich schön, wenn du das auch den Hörern und Hörerinnen noch erzählst. Mit deiner Schwiegermutter, die einen Wunsch hatte und wo auch nochmal so drin deutlich zu sehen ist, wie das traurig mit dem fröhlich so dicht verwoben ist, sich abwechselt und wie man aber auch, wenn man offen dafür ist, durchaus als Begleiter aktiv werden kann und auch noch Freude bringen kann.
Ja, meine Schwiegermutter hat mit 84 Jahren in Folge zwei Schlaganfälle erlitten und war im ganzen Körper gelähmt. Bis auf den rechten Arm konnte sie ein bisschen bewegen. Also sie lag als Pflegefall im Bett zu Hause. Und das war natürlich eine schwere Zeit auch für sie. Also dieses Reduziertsein auf einfach nur so im Bett da liegen und betreut, gepflegt werden müssen, Windeln anzuhaben und all gefüttert werden zu müssen, all das. Diese Hilflosigkeit wünscht sich ja kein Mensch. Hat sie ja früher immer gesagt, wenn mir das nur erspart bleibt. Nun war es so. Und wir haben das zu Hause gewuppt, wie ich so sage. Und irgendwann war Winter und dann hat es geschneit und lag sie im Bett und hat so nach draußen geschaut. Ach, hat sie gesagt, ich habe immer so gern im Winter auf mich schneien lassen und so Schneebälle gemacht. Es war immer so schön, auch als Kind und Schlittenfahren und so Sachen. Wenn ich nochmal in den Schnee könnte. Habe ich mir überlegt, wie kriege ich die jetzt in den Schnee? Das war so nicht machbar. Und dann habe ich irgendwann so einen Impuls gehabt und habe ihr den Schnee gebracht, indem ich ihr einen kleinen Schneemann, so vielleicht 30, 40 Zentimeter hoch, gebaut habe und auf ein Backblech gesetzt und ihr ins Bett gebracht habe. Und mit Karottennase und so Hütchen auf und so ein kleiner Schneemann. Und die hat sich da so gefreut und hat so gestrahlt und auf einmal ist das Kind in ihr aufgeblitzt. Und dann hat sie mit der ihr verbliebenen Hand da so in den Schnee gefasst und hat kleine Schneebälle geformt. Und als die Pflegeschwestern kamen, hat sie die mit Schneebällchen bombardiert. Und die haben alle gequietscht und gelacht vor Vergnügen. Zum Schluss war ihr Pflegebett völlig eingenässt, aber diesmal vom Schnee und Wasser. Und wir haben gelacht und hatten Spaß. Und das ist was, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein. Also wenn jemand gelähmt im Bett ist, hat man doch keinen Spaß. Doch. Sie hatte in diesem Moment diese kindliche Freude, war auch in ihre Kindheit zurückversetzt und hat dann ganz viel erzählt an diesem Tag noch, sie als Kind im Schnee gemacht hat und wie das war, wenn man dann so ganz ausgefroren nach Hause kam und die Mutter dann die Ofentür aufgemacht hat und die Füße da so irgendwie gewärmt wurden und so. Solche Erinnerungen sind dann gekommen, ausgelöst durch diese Sache. Und am Abend war sie auch wieder ganz traurig, weil wieder irgendwas war, was sie geängstigt hat. Sie hat oft Angst vor der Nacht gehabt und so. Also das war damit nicht weg. Aber sie hatte dieses Element von Freude, von Leichtigkeit, von Vergnügen. Ja. Und das war einfach in diesem Moment präsent.
Genau, dass das da sein durfte.
Und so haben wir viele Momente gehabt mit Dingen, die da plötzlich möglich wurden. Oder wir haben da so Kaffeekränzchen mit ihren Freundinnen abgehalten. Ich habe das dann so, habe die dann eingeladen zum Kaffee trinken. Wir haben uns dann ums Bett gesetzt und mit ihr Kaffee getrunken. Und irgendwann hat mein Schwiegervater mal gesagt, ey, da ist ja mehr Leben im Haus, als wir je hatten. Da denke ich, ja, guck mal an.
Ja, also auch das, wie schön, auch das, wenn man das sagen möglich, kann. Ja, und ich habe eben auch gedacht, als du das erzählt hast, das ist möglich, das Leben dahin zu holen.
Absolut.
Und ich glaube, das ist was, was wir wirklich den Hörern und Hörern euch da auch mitgeben möchten, dass man da nicht so denkt, oh, da ist nur Totentanz und da ist jetzt Stille und Ende. Ja. Man kann das Leben da reinholen und dann geht es allen Beteiligten viel besser. Dann kann man da auch gut mitgehen und auch noch viel Glück und Liebe erfahren.
Absolut. Und ich halte es für ganz wichtig, gerade wenn zu Hause gepflegt wird, dann klagen ja auch viele Angehörige, dass die Freundinnen und Freunde so wegbleiben, dass die Kontakte abbrechen, dass es so einsam wird. Die Gefahr ist groß, weil das Umfeld meist nicht weiß, was soll ich denn da machen? Oder wenn jemand zum Beispiel nach einem Schlaganfall gar nicht mehr sprechen kann, warum soll ich den besuchen, der kann ja nichts mehr sagen. Also so.
Ja.
Und wenn es uns gelingt, dieses Umfeld zu aktivieren, die Menschen auf Ideen zu bringen. Das ist auch unser Job bei diesen als Hospizbegleitung.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Job.
Wir haben da mal jetzt eine Idee.
Ja.
Wir bauen jetzt mal einen Schneemann. Ne?
Ja, das ist genau.
Wenn es uns gelingt, diese Menschen zu aktivieren, sind die, das ist meine Erfahrung, sehr dankbar für Impulse und Hinweise, weil die sind einfach nur unsicher. Die wissen nicht, was sie machen sollen und dann machen sie besser nichts.
So. Genau, man braucht
und das Ideen ist der
und die Erlaubnis, dass man weiß,
absolut,
das darf ich auch da machen.
Absolut, ne? Und darum ist es hilfreich für Betroffene, wenn sie ganz konkret sagen können, ich wünsche mir. Also wir haben ja die Situation, gerade wenn sowas passiert, Krankheit, Pflege, Trauer, dann sagen Bekannte, gell, wenn was ist, meldest du dich, ruf an, ich bin da. Ja. Und was passiert? Meistens nichts, weil niemand anruft. Weswegen soll ich denn anrufen? Wenn ich aber konkret sagen kann, du, ich krieg Kaffeebesuch, würdest du mir für heute Mittag einen Kuchen backen? bin ich sicher, dass viele das machen. Oder könntest du mein Kind in den Kindergarten bringen? Oder könntest du, wenn du zu Besuch kommst, vielleicht um 17 Uhr kommen, weil das wäre ganz praktisch. Und dann könntest du der zu Pflegenden gleich die Abendbrothäppchen geben und ich hätte dann einfach mal ein bisschen frei. Ich bin dann entlastet.
Genau, konkrete Ansagen.
Ganz konkrete Ansagen. Und dann bin ich sicher, das ist ja einfach auch die Erfahrung, dass viele Menschen gerne bereit sind, das zu machen, weil sie einen Auftrag haben zum einen und zum zweiten, das auch zeitlich begrenzt ist. Das ist ja nicht zu viel. Ne? Das ist, machst du, ja, du gehst eben mal ein Stündchen hin und machst das mit und dann gehst du wieder weg.
Genau, ist gut. Alles geklärt, hat was nicht so diffuses. So. Ne?
Und das Gleiche gilt für Menschen, die in Trauer sind, wenn jemand verstorben ist. Das ist ja auch so katastrophal, dass viele sagen, das Schlimmste ist, dass die Bekannten die Straßenseite wechseln. Weil sie denken, wow, hoffentlich muss ich dem begegnen, was sage ich denn? Weil sie keine Worte haben. Und da sage ich immer, wissen Sie, wenn sie keine Worte haben, dann sagen sie auch keine. Dann geht man auf jemanden zu und sagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Stimme ich mal in den Arm. Und gut.
Genau.
Mehr braucht es gar nicht.
Und das ist besser, als die Seite zu wechseln.
Absolut.
Das ist ja,
das ist die größte Katastrophe.
Ja, aber das ist genau das, so diese Hilflosigkeit, die Wortlosigkeit und all das.
Das sind wir halt sehr ungeübt mit diesen Dingen.
Und dafür machen sie die wunderbare, ist ja diese wunderbare Arbeit da, wo ich ja auch dran ruckle, auch mit meinem Buch ja ganz viel Impulse geben möchte, mit dem Lachen trotz und alledem. Ja, das ist toll. Und eine Geschichte würde ich auch ganz gerne noch, dass du das den Hörern erzählst von der Modekollektion.
Ja, das, sagen wir mal, das Interesse oder die Begeisterung, die Menschen im Leben haben, auch am Lebensende nicht aufhört. Wir hatten auf der Palliativstation eine Frau begleitet an ihrem Lebensende, die ist dort auch gestorben. Das war so eine richtige Shopping Queen, wie man so sagt. Also eine modebegeisterte Frau, die leidenschaftlich gern einkaufen gegangen ist und Boutiquen abgeklappert hat und sehr gepflegt, die Fingernägel lackiert, immer die neuesten Schuhmodelle und so. Und wir haben eine Frau bei uns als Hospizbegleiterin, die auch sehr modebegeistert ist, und die hat sie begleitet. Und das war ein so tolles Gespann, die beiden. Die hat wirklich ihre neuesten Schuheinkäufe dann mitgebracht ins Krankenhaus, auf die Palliativstation, hat sie ihr vorgeführt, aus Seidenpapier ausgepackt, diese neuen Stöckelschuhe und sowas alles. Die hat dieser sterbenden Frau auf deren Wunsch hin die Fingernägel lackiert. Die hat nur mal Kosmetik da mit ihr gemacht und hat sie richtig schön gemacht. Und die hat nur gestrahlt und war glücklich, auch an der Welt teilhaben zu können, die neueste Modekollektion vorgeführt zu kriegen, die sie gar nie mehr anziehen kann. War dir auch klar. Aber einfach so nochmal den Blick, wie die hat auch gesagt, es ist wie so ein Fenster nochmal so in die Welt.
Ja,
die
schön. War da nur froh. Schönes Bild dafür. Ja. Ne? Genau, man öffnet ein Fenster nochmal für die Welt.
Für die Welt.
Genau, dass man nicht nur in dem Zimmer liegt, sondern an der Kraft der Vorstellung.
Absolut. Oder wir arbeiten natürlich auch mit Bildern. Wir haben da neulich auch eine Frau begleitet, die hat immer so in ihrem Garten gelebt. Jetzt lag die im Pflegeheim, im Zimmer, und hat ihrem Garten nachgejammert, dass sie die Blumen nicht mehr sieht und die Gartenbeete und so weiter und so fort. Nun war das ja nicht mehr möglich, die dahin zu transportieren. Was machen wir auch? Also wenn das möglich ist, gibt ja den letzten Wünschebus, dass man nochmal so einen Wunsch erfüllt bekommt. Aber manchmal ist es halt so, ist man so entkräftet, dass das auch nicht mehr geht. Also das war hier nicht möglich. Und dann haben wir, oder der Sohn, ein Foto ihres Gartens gemacht und das auf so ein großes Transparent, so ein Roll-up, so dieses Format, und das vor ihr Bett gestellt, sodass sie vom Bett in ihren Garten geguckt hat.
In ihren Garten.
Ja. Und das hat die so erfreut.
Ja.
Also das ist jetzt so eine winzige Kleinigkeit.
Mit viel Wirkung.
Mit viel Wirkung.
Super.
Absolut.
Sehr schön.
Absolut.
Ja, an der Stelle würde ich gerne eine Übung nochmal machen. Passt zur Kosmetik und passt zu dem, was mir passiert, wenn ich diese Geschichten höre. Es zaubert mir nämlich ein Lächeln ins Gesicht. Freue ich mich sehr drüber. Dass wir die Lachcreme machen.
Ja.
Die empfehle ich immer und immer wieder gerne. Man kann sie sich auch bei YouTube, auf meinem YouTube-Kanal Lachyoga Silvia Rössler, anschauen. Wir haben in der linken Hand eine Dose. Und dann nehmen wir mit der rechten Hand ein bisschen Creme da draus und schmieren uns die Mundwinkel nach oben, ein richtig schönes Lächeln. Und die Wissenschaft hat ja festgestellt, wenn die Mundwinkel nach oben gehen, werden die Endorphine ausgeschüttet, die Glücksbotenstoffe. Und wie der Name auch sagt, Endo und Morphine, innere schmerzmindernde Stoffe sind das auch. Das heißt, wir haben auch weniger Schmerzen. Und das macht natürlich auch wieder mehr heiter. Also es lohnt sich wirklich, diese Lachcreme sich immer mal ins Gesicht zu schmieren. Ja, wunderbar. Katharina hat auch schon das breite Grinsen im Gesicht. Und ich hoffe, ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, auch. Ja, wir kommen so langsam zum Ende von diesen schönen, schönen Impulsen. Ich hoffe, dass ihr da viel von aufgreifen könnt und Angst und Schrecken vor Tod und Sterben gemindert wird und ihr noch mehr Spaß am Leben bekommt. Ihr kennt ja das Motto, heiter weiter, das ist der Weg. Wenn ihr mehr von Katharina und dem Hospiz erfahren möchtet, dann könnt ihr unter folgender Adresse mehr erfahren. Sie haben nicht eine wunderbare Internetseite. Die Adresse von dem Hospizverein in Alzey lautet
www.hospizverein-dasein.de.
Ja, und ich finde, das ist eine schöne Adresse, Dasein. Das ist nämlich manchmal das, wo man denkt, oh weia, was kann ich denn tun? Und ich habe in meinem Leben gelernt, manchmal ist es schon ganz großartig, einfach da zu sein. Ich möchte noch zwei Bücher vorstellen, wer sich mit dem Thema mehr beschäftigen möchte, von dem Harald Alexander Korb aus Berlin, ein wunderbarer Kollege von mir. Der hat sich auch mit Hospizarbeit viel beschäftigt in Verbindung mit Humor und Heiterkeit. Am Ende ist nicht Schluss mit lustig. Ein ganz tolles Buch. Und natürlich möchte ich auch an mein Buch nochmal erinnern. Lachen trotz und alledem. Darf ich lachen, wenn ich traurig bin? Und wir sagen ja, ja,
auf jeden Fall.
In diesem Sinne, lasst uns noch mal alle gemeinsam eine Runde zusammen lachen. Ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter. Und freue mich auf unser Wiederlachen.